Ja, Thema, was mir Siegfried für heute Morgen genannt hat, ist, was wirklich eine Gemeinde ausmacht. Und dürfen wir gespannt sein, es geht um Offenbarung. Aber ich möchte uns trotzdem vorher einen Text lesen aus Römer 5, und zwar die Verse 1 bis 11. Römer 5, ab Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben.
Ja, ich freue mich, dass ich heute unter euch sein darf und möchte ja über dieses Bibelwort mit uns nachdenken aus der Offenbarung in Kapitel 2, die Verse 8 bis 11. Ja, und werde das jetzt erstmal vorlesen, damit wir wissen, um was es geht. Also Offenbarung, Kapitel 2, die Verse 8 bis 11. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden, das nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Sei treu bis im Tod, und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Ja, soweit dieser Text. Wenn wir in die Offenbarung hineinschauen, die Offenbarung ist ja, wie manche sagen, für mich ein Buch mit 7 Siegeln, so ungefähr. Und da kommt ja auch die Zahl 7 sehr oft vor, auch hier eben das Schreiben an die 7 Gemeinden. Und die Offenbarung gibt uns einen Einblick, wie in der Zukunft praktisch diese Welt, also diese komplette Welt verlaufen wird. Muss man sich vorstellen, es sind ja 2000 Jahre etwa zurück. Und was da alles passieren wird. Und wenn man die Offenbarung liest, dann ist das irgendwie auch so ein bedrückender Einblick. Böse Chaosmächte toben. Die toben sich praktisch in der Weltgeschichte aus. Und diese Welt, sie hat sich von Gott verabschiedet. So hat es Jesus vorausgesagt. Es wird sich zuspitzen, hat Jesus mal gesagt, es wird sich zuspitzen, die Gesetzlosigkeit, das Böse in der Welt, die Feindschaft gegen Gott. Und wenn man das denn so liest, das hat nicht nur, also das hat auch Begleitumstände, was dort passiert. So eine Zeit hat Begleitumstände. Und zwar wird das in der Offenbarung hier sehr deutlich, es sind die Gerichte Gottes über diese Welt. Also nicht der Mensch hat das letzte Wort, sondern Gott hat das letzte Wort. Gott wird diese Welt richten, und die Bibel sagt, gerecht richten. Und dann kommt eine unheimliche Zeit. Eine unheimliche Zeit. Und dann lesen wir auch davon, da ist noch die Bitte der Gläubigen, Herr, verkürze diese Zeit. Verkürze diese Zeit. Ja, und in dieser Zeit hat Gott seine Gemeinde. Jesus hat mal mit seinen Jüngern gesprochen und hat gesagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Wir müssen auch mal diese Sätze, die Jesus so gesagt hat, über so die Zeit, auch über die Endzeit, gedanklich immer ein bisschen mit vor Augen haben. Gott hat seine Gemeinde. Und hier zeigt Gott praktisch an den 7 Gemeinden in der Offenbarung, wie seine Gemeinde ist und wie sie sein sollte. Und das hat einmal eine Bedeutung, möchte ich mal sagen, eine lokale Bedeutung. Das heißt, diese Gemeinden, die 7 Gemeinden, die, von denen hier in der Offenbarung am Anfang die Rede ist, die hat es tatsächlich damals gegeben. Und die haben tatsächlich dann so gelebt und da ist das so gewesen. So wird das aufgenommen hier. Also eine lokale Bedeutung. Und dann hat es aber auch eine ermahnende Bedeutung für die Gemeinden aller Zeiten. Also wir sind ja die groß Bevorzugten, wir haben Gottes Wort, wir können nachlesen. Und da sind ermahnende Worte drin, da wird uns gezeigt, wie wir es machen sollen und wie wir es nicht machen sollen, wenn man das mal so ganz rein menschlich beurteilt. Aber es hat auch eine persönliche Bedeutung, nämlich die Ermahnung auch für den Einzelnen. Denn wenn eine Gemeinde wie hier besteht ja aus vielen einzelnen Gliedern. Und es ist auch eine Ermahnung für jeden Einzelnen. Und es hat auch eine prophetische Bedeutung, wie sich das in der letzten Zeit die Gemeinden entwickeln werden. Wie sich also die Kirche Christi entwickeln wird. Unter Gemeinde wird ja hier verstanden das Volk Gottes. Also Menschen, die an Jesus glauben. Und das macht uns auch deutlich, im Himmel wird es mal keine Konfessionen geben. Dass man sagt, da gibt es diese verschiedenen Denominationen, wie man so sagt, und die werden da oben auch alle auftreten. Jemand sagte mal, wenn Gott seine Gemeinde zu sich holt, dann werden diese Zäune, die hier auf Erden gebaut sind, alle zurückbleiben. Also er nimmt das dann nicht mit. Und damals war es dann so, hier auch in unserem Text wird das deutlich, dass die Gemeinde nach den Städten genannt wurden, wo sie jetzt waren. Ne? Also hier, ihr habt ja auch eine Bezeichnung, Christusgemeinde Frankfurt, ne? Ist ein bestes Beispiel. Das heißt nicht Christusgemeinde, was weiß ich, Köln, sondern Frankfurt. Das ist hier diese Gemeinde vor Ort und so wurden die damals auch nach ihren Städten bezeichnet. Und wenn wir uns überlegen, was wissen wir über Smyrna? Hier geht es um die Gemeinde Smyrna. Smyrna war die Hauptstadt Lydiens am Ägäischen Meer. Heute ist es ja eine Millionenstadt. Smyrna, das heutige Izmir, wurde auf einer antiken Stadt erbaut. Die Stadt war auch früher eine Handels- und eine Hafenstadt, also eine wichtige Stadt. Sie spielte eine wichtige Rolle in der damaligen Zeit, wo es in dieser Stadt diese Gemeinde gegeben hat. Eine Stadt damals mit ungefähr 250.000 Einwohnern, Teppichproduktion, blühende Hafenstadt und Smyrna konnte sich auch mit Ephesus, was auch eine sehr große Stadt gewesen ist, messen. Und dann kann man sagen hier, eigentlich eine reiche Stadt, denen geht's gut. Ne? Die Einnahmen kommen, ne, und Überschüsse jedes Jahr, wie wir das ja auch in anderen Ländern, wie bei uns zum Beispiel, erleben. Die Steuereinnahmen, alles läuft richtig gut. Aber nun schauen wir uns die christliche Gemeinde in Smyrna an, die jetzt in dieser schönen, guten, reichen, wohlhabenden und gut funktionierenden Stadt sich befindet. Und dazu habe ich 5 Punkte. Der erste Punkt heißt: Die Gemeinde in Smyrna klein und verfolgt. Es fällt auf, dass in den übrigen Sendschreiben viel getadelt wird. In Smyrna tadelt Jesus nicht. Jesus sagt hier in Vers 9: Ich weiß deine Werke. Ich weiß deine Werke, deine Trübsal, deine Armut. Der Mensch denkt immer in gewissen Größen. Jesus sieht das anders. So ist Smyrna eine kleine Gemeinde, eine bedrängte Gemeinde und eine schwache Gemeinde. Die Bibel macht deutlich, im Himmel gibt es mal eine Schar, die niemand zählen kann. Eine Schar, die niemand zählen kann. Und auf Erden gibt es viele kleine Scharen, könnte man sagen, Gruppen, Gemeinden, die sich nachher aus denen zusammensetzen, die dann im Himmel sein werden. Aber man könnte sich die Frage stellen, ist es denn schlimm, wenn eine Gemeinde klein ist? Ist das denn schlimm? Schlimm ist es nicht. Aber das macht uns auch die Bibel deutlich. Schlimm ist es, wenn die Gemeinde nicht mehr sich unter die Autorität Gottes stellt. Das ist dann schlimm. Das Volk Gottes hat immer wieder probiert, sich bei den Mächtigen der Welt einzukaufen. Das ist eine große Gefahr. Deshalb warnt die Bibel an vielen Stellen auch davor. Wenn sie sich da Kompromisse geschlossen haben und so weiter. Aber diese Gemeinde in Smyrna, sie widerstand dieser Verlockung. Sie wurde unterdrückt und verfolgt, aber sie verleugnete Christus nicht. Und da wird deutlich, ihr war das Bekenntnis zu Christus wirklich wichtiger. Das war ihr wirklich wichtiger. Sie war dem Evangelium unterstellt und wusste, dass der Staat diese Position nicht mit ihr teilen wird. Dass man also die Welt nicht auf diese Ebene des christlichen Glaubens bringen kann. Das hat diese Gemeinde gewusst. Und sie hat sich nicht angepasst in der Verfolgung, hat nie den faulen Kompromiss gesucht. Ich habe mal nachgelesen, der Vorsteher von Smyrna, Polycarp, der Bischof damals, wurde im Jahre 167 im Alter von 86 Jahren hingerichtet. Es war die Zeit der Christenverfolgung. Er wurde vorher noch gefragt: Willst du nicht deinem Gott, deinem Jesus abschwören? Polycarp sagt: Jetzt diene ich meinem Herrn so viele Jahre und ich soll meinen König lästern, der mich erlöst hat? Das kann ich nicht. Dann wurde er mit 11 anderen hingerichtet in Smyrna. Polycarp wurde hingerichtet und die Leute brachten das Reisig, was sie gesammelt hatten, um ihn zu verbrennen. Und dann sang er seine Loblieder auf den Herrn. Er ging in einer fröhlichen Glaubensgewissheit heim. Die Gemeinde in Smyrna, klein und verfolgt, hat nicht Kompromisse mit der Welt gemacht, mit der damaligen Welt. Und obwohl sie so viele Anfechtungen hatten. Und ich denke, das haben auch wir haben Anfechtungen im Leben. Das ist nicht so, dass uns nach dem Leben gegriffen wird. Aber wir haben vielleicht die Anfechtung der Krankheit. Oder dass man wegen seines Glaubens, weil man an Jesus glaubt, ausgelacht wird. Also dass da Leute über uns herziehen, weil wir eben Christen sind. Oder die Anfechtung des Zweifels oder die Anfechtung der Sorgen. Die Anfechtung durch Brüder und Schwestern und vieles mehr. Und vielleicht kommen wir uns auch klein und verfolgt vor. Aber wir dürfen wissen, und das macht uns dieser Text deutlich, Jesus weiß um uns. Jesus weiß um meine und um deine Lebenssituation, in der du steckst. Egal wie das aussieht, er weiß wirklich, wie es in unserem Leben aussetzt, wie wir denken und wie wir fühlen und wie wir damit umgehen können. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Die Gemeinde in Smyrna ist arm und doch reich. Ich kenne deine Bedrängnis, deine Armut. Warum ist die Gemeinde arm? Sie hat kein Geld, keine mächtigen Leute, ist eine verlachte, eine verspottete Gemeinde, hat keine großen geistreichen Leute, hat keine großen Namen, eine arme Gemeinde. Und dann sagt Jesus aber hier, du bist aber reich. Arm und reich, wie passt das irgendwie zusammen? Könnte man sich jetzt die Frage stellen. Und zwar darf diese Gemeinde ja wissen, dass sie die Verheißung Gottes, dass die Verheißung Gottes mit ihr sind. Also das, was Gott an Verheißungen zugesagt hat für sie persönlich, für einen jeden persönlich in dieser Gemeinde. Das trifft dich, das gilt dir. Und dann ist die Gegenwart Jesus bei denen, die ihm gehören. Jesus hat mal gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also selbst wenn man in einem sehr tiefen Loch sich befindet, die Gegenwart des Herrn ist bei uns. Das hat ja im Alten Testament der Josef erfahren, der von seinen Brüdern verkauft wurde nach Ägypten als Sklave, wie es eine lange Zeit der Verfolgung, könnte man sagen, dass er eingesperrt wurde ins Gefängnis und vieles mehr, wo er diese ganze lange Zeit durchleben musste, aber wie Gott doch einen Plan mit seinem Leben hatte, sodass irgendwann der Punkt kam, wo er der zweite Mann in Ägypten wurde. Und das hat er natürlich in dieser Situation nicht gesehen. Und was hier auch wichtig ist, Jesus ist nicht nur gegenwärtig, sondern Jesus schämt sich nicht, ihr Bruder zu sein. Jesus hat ja, das sagt uns der Hebräerbrief, er hat ja alles durchlitten, was Menschen überhaupt auf Erden durchlitten kann, jede Anfechtung. Und deshalb kann er und fühlt er auch mit uns mit. Und deshalb, Jesus macht Gemeinde nicht von großen Zahlen abhängig. Er ist unter ihnen. Da, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. Also Jesus macht Gemeinde nicht von großen Zahlen. Und wenn sich nur zwei oder drei versammeln würden in einen Gottesdienst, ich kenne Gemeinden, die extrem klein sind, die so Hausgottesdienste haben, und wo manch einer dann sagt, ja, warum macht ihr das überhaupt, geht doch in eine große Gemeinde, aber die einfach vor Ort Gemeinde leben wollen und Gemeinde auch bauen wollen. Und Jesus ist bei ihnen. Das hat er versprochen. Er ist da. Als Kinder haben wir gespielt, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist gelb oder grün oder lila. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall sollten wir vielleicht mal als Gemeinde das Spiel machen und dass wir mal gucken, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist reich. Und das ist reich. Vielleicht ist es manchmal ein Problem in uns, dass wir diesen wahren Reichtum, den Gott uns gegeben hat, oft gar nicht so mehr wahrnehmen, nicht mehr so sehen, nicht mehr so schätzen. Das, was eigentlich einen jeden von uns hier ausmacht, uns Christen ausmacht, dieser wahre Reichtum. Wir erleben das ja auch, unsere Gemeinden sind oft so klein und kümmerlich und begrenzt, und dann träumen wir von großen Gaben und vielen Menschen, unbegrenzten Möglichkeiten und was weiß ich, was wir alles machen. Ganz Frankfurt möchten wir am liebsten erreichen, ne? Die da drüben im Gefängnis wohnen auch noch. Aber es gibt auch dieses Aber, diese Münze der Wirklichkeit, die zwei Seiten hat. Jede Münze hat zwei Seiten. Und das sieht man oft so, dass wir eine kleine Schar sind, dass wir eine kleine Kraft haben, dass wir nur wenig Mitarbeiter haben, dass immer dieselben, was wir sich machen müssen. Und dann wünscht man sich manchmal, dass es wirklich anders wäre. Und dann berichten andere Gemeinden von großen Kongressen, ne, was die alles so auf die Beine stellen, und wir werden da neidisch und denken, naja, wäre doch schön, wenn das auch hier wäre. Und es gibt auch Gemeinden, das sind dann streitende Gemeinden, die streiten miteinander, untereinander. Und da werden, was weiß ich, Menschen in den Vordergrund gestellt, Menschen verherrlicht, wie es in der Gemeinde in Korinth gewesen ist. wo man sich sagte, Mensch, ich setze voll auf Paulus, ne? Ich setze auf Apollos, ne? Und ja, ich setze auf Kephas, auf Petrus, der hat schließlich den Herrn gesehen, ne? Und dann kommen da so Spaltungen in die Gemeinden, so haben es die Korinther erlebt. Und deshalb hat Jesus ja auch davor gewarnt, die Uneinigkeit. Deshalb ist es wichtig, dass man sich immer wieder darauf besinnt, was unsere Reichtümer sind. Ich denke, ein Reichtum ist, wir haben Jesus als unseren Herrn und Retter. Das ist unwahrscheinlich viel, dass wir nicht uns eine eigene Gerechtigkeit schaffen müssen, also gucken müssen, wie schaffen wir das, dass wir vor Gott gerecht werden, sondern wir haben Jesus als unseren Herrn und Retter und uns ist unsere Schuld vergeben. Wenn man mal überlegt, wie viel Schuld wir, jeder Mensch so im Leben hat. Ich hatte das mal so ausgerechnet, wenn wir 70 Jahre alt würden und wir würden jeden Tag nur einmal sündigen, dann müssten wir uns für 14.450, so ungefähr eine Zahl war das, Sünden verantworten. Das wäre schon eine ganze Menge. Und wir sündigen ja nicht nur einmal. Und dann kommt praktisch Gott durch Jesus und vergibt uns alle unsere Schuld. Das ist ein Reichtum, dass ich nicht für meine eigene Schuld in der Ewigkeit mal vor Gott dastehen muss. Und dann, im Gebet können wir in allen Anliegen unseren himmlischen Vater anrufen. Wir können jederzeit zu ihm kommen. Also ich kann nachts, wenn ich nicht schlafen kann, da kann ich beten. Ich kann eigentlich immer beten, egal wo ich mich befinde, im Auto, sollte man nicht beim Beten die Augen zumachen. Überall kann ich beten, in Gedanken, laut und leise kann ich beten. Und wir haben sein Wort, die Bibel. Es gibt Leute in Ländern, wo die Christen verfolgt werden, da würden die Christen alles Mögliche geben, dass sie doch eine Bibel bekämen. Und die einfach nicht drankommen, ne, weil man es ihnen wert, weil man es ihnen nicht gibt. Und wenn sie eine kriegen, habe ich gelesen, dann zerreißen sie die Bibel, nicht weil sie sie kaputt machen wollen, sondern weil sie sich dann diese Zettel, die Seiten austeilen und sie lernen es auswendig. Ne, was ist da für ein Hunger nach dem Wort Gottes? Und wir haben Bibeln, ich habe hier auch so eine schöne, also wir können jeden Tag drin lesen. Tun wir es auch. Und auf uns wartet das ewige Leben bei Gott. Ich denke, so gehen wir durchs Leben mit dieser lebendigen Hoffnung. Wir sind Beschenkte. In Römer 8, Vers 32 sagt Paulus, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Besinnen wir uns ganz neu auf das, was wir haben, auf Jesus. Dann werden wir die Kämpfe und Leiden, die Schwächen und Grenzen aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen. Dann verstehen wir vielleicht die Lebenssituation, in der wir sind, vielleicht viel besser. Und dann werden wir uns immer mehr an Jesus binden. In Jesus sind wir reich, weil Gott uns mit Jesus alles geschenkt hat, wirklich alles. Wie sagte jemand, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Das bringt mich zu dem dritten Punkt, die Gemeinde in Smyrna hält sich an Jesus fest. Da muss man sich mal vorstellen, der Johannes, das war ja ein Nachfolger, also ein Jünger von Jesus, der hat das Johannesevangelium geschrieben, die Johannesbriefe. Und dann ist er ist ja verbannt worden auf die Insel nach Patmos und von dort dort hat er dann diese Vision gehabt, dort hat er dann Jesus gesehen und dort kriegt er dann den Auftrag, er soll an die sieben Gemeinden schreiben, was er sieht. Also Gott, das ist die Inspiration des Wortes Gottes, so können wir das ganz genau verstehen. Gott hat es ihm gesagt, schreib nieder und was ist, er macht das. Ob er jetzt eine Sekretärin oder einen Sekretär hatte, das steht da nicht, spielt auch keine Rolle. Entscheidend ist, dass das Wort, so wie es gesagt wurde, dann rübergebracht wurde. Dann hat er natürlich so auch, was er da, vieles von dem, was er da gesehen hat, auch als er die Offenbarung geschrieben hat, muss man sich mal vorstellen, das waren ja zum Teil Dinge, die hat es in der damaligen Zeit noch nicht gegeben. Und dann schreibt er praktisch mit seinen eigenen Vorstellungen aus der damaligen Zeit, was das dann sein konnte. Da gibt es zum Beispiel so Rasseltiere, was weiß ich, die können aus dem Stand hochgehen und da kommt Feuer aus dem Maul. Man weiß ja nicht, ob das ein Kampfflugzeug ist oder was er da gesehen hat. Auf jeden Fall hat er das mit den damaligen Möglichkeiten von seinem Wissen her so niedergeschrieben. Und wenn die Zeit dann kommt, dann kann man das nachher verstehen. Dann wird sich das Buch dann öffnen. Und also er soll an die sieben Gemeinden schreiben, was er sieht. Und er hat dann praktisch, er begegnet Jesus. Und dann lesen wir, und als ich das sah, das steht in Kapitel 1, Vers 17 bis 18, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte, ich bin der Lebendige, ich war tot, doch nun lebe ich für immer und ewig. Ich habe Macht über den Tod und das Reich des Todes. Ja. Also wir merken, wir wissen, von wem da die Rede ist, von Jesus. Die Gemeinde in Smyrna hält sich an Jesus, der das A und das O ist. Das ist der erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabetes und der uns einfach mal deutlich macht, um was es mit Jesus eigentlich geht. Die Gemeinde weiß, dass Gott das erste Wort über diese Erde gesprochen hat. In dem ersten Buch der Bibel steht, am Anfang schuf Gott, da ist von Gott die Rede, der diese Welt geschaffen hat. Und die Gemeinde weiß auch, dass er das letzte Wort sprechen wird. Also die Situation ist also nicht so, dass die Sache schief lief und dass Gott nicht mehr weiß, was er machen soll und was weiß ich. Da sind die Fäden der Weltgeschichte aus. Sondern Gott hat richtig einen Plan für diese Welt. Und dieser Plan wird sich erfüllen. Also sie weiß, Gott hat das erste Wort und Gott hat das letzte Wort. Und weil das so ist, brauchen sie sich nicht zu fürchten, wie das hier steht. Die Frage ist, welche Hoffnung haben wir für uns und für andere? Was sollen wir anderen sagen, die in Not sind, die schwere Phasen durchleben oder denen, die auf dem Sterbebett liegen? Was sollen wir so Menschen sagen? Was hat der Christ für eine Hoffnung, die er weitergeben kann, die er weitervermitteln kann? Einem Menschen, der seine Hoffnung auf Jesus setzt, kann ich sagen, du kannst von Jesus nicht mehr getrennt werden. Das macht die Bibel deutlich. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Also wir können von ihm nicht getrennt werden, weil Gott das einfach nicht zulässt. Warum? Weil wir seine Kinder sind. Und er steht zu seinen Kindern. Und Jesus lässt deine Hand nie mehr los. Und Jesus gibt dir die Zusage für die neue Welt Gottes. Jesus hat das mal deutlich gemacht im Johannesevangelium. Wer an ihn glaubt, der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das heißt, wenn wir eines Tages sterben, wir sind vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ein Stück von diesem Leben erleben wir hier, aber was die Wirklichkeit dann ist, ist noch viel größer und fantastischer. Und die Gemeinde in Smyrna wusste, der Tod kann uns nicht von Jesus trennen und darum fürchten wir den Tod nicht. Darum fürchten wir den Tod nicht. Und bedenken wir, unser Leben ist ja begrenzt. Das merken wir alle. Wir werden ja alle jeden Tag einen Tag älter und manchmal werden wir auch ein ganzes Jahr älter. Obwohl, das ist ja tageweise zusammengezählt, bei den meisten wenigstens. Und wir wissen auch nicht, ob wir das nächste Jahr noch erleben. Ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr hier noch stehe und predige oder nächsten Monat. Das weiß ja keiner von uns. Das wissen wir nicht. In meinem Terminkalender stehen viele Termine, aber das steht nicht drin. Das steht nicht in unserem Terminkalender. Keiner von uns weiß das. Aber wir sollen in dieser Smyrna-Bereitschaft leben. In dieser Smyrna-Bereitschaft. Bereit sein, heute mit Jesus zu leben und mit Jesus zu sterben. Also es heißt, mit Jesus rechnen. Seid bereit. Also es gibt da so Aussagen in der Bibel. Vorbereitet sein. Keine Schuld mit hineinnehmen in den anderen Tag. Corrie ten Boom sagte einmal, gehe mit jeder erkannten Sünde sofort zu Jesus. Sei mit der Sünde früher beim Herrn als der Verkläger. Und in der Hoffnung auf den Tag, wo die Macht des Auferstandenen Jesus sichtbar wird, leben. mit dieser Hoffnung leben. Also ich habe manchmal den Eindruck, wir Christen, wir müssen noch viel mehr Hoffnung haben. Viel mehr in unseren Alltagssituationen hoffen. Hoffen ist ein unwahrscheinlich gutes Wort. Hoffen, das peppelt uns auf. Aber das gibt uns auch eine Perspektive für unser Leben. In dieser Welt passiert viel Schlimmes. Die Welt ist unruhig. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Krieg und Terror. Naturkatastrophen. Das ist schlimm. Das sind die Zeichen der Zeit, das sind die Zeichen der Endzeit, sagt uns die Bibel. Aber das Allerschlimmste ist, wenn jemand stirbt und keine Hoffnung hat. Wenn jemand ohne Jesus stirbt, wenn jemand ohne die Gerechtigkeit Gottes stirbt, ohne die Vergebung, den Frieden bei Gott gefunden zu haben. Die Bibel kann ihnen keinen Trost geben. Das ist eigentlich das Allerschlimmste, was einem Menschen passieren kann, obwohl das andere auch unwahrscheinlich schlimm sein kann. Dieser geistliche Tod. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir wissen, dass wir dabei sind, dass wir dazugehören, dass Jesus unser Herr und Retter und Heiland ist, nicht unser, sondern mein, dann spricht man von mein persönlicher Herr und Retter. Die Gemeinde in Smyrna bleibt treu, das ist der vierte Punkt. In Smyrna, das lesen wir hier in diesem Text, kam eine schlimme Bedrängnis von denen, die sagten, sie seien Juden und es nicht waren. Es wird gesagt, dass die Synagoge des Satans praktisch zu einer Synagoge des Satans verkommen sei oder gemacht wurde. Ein unzumutbarer Zustand ist das gewesen. Und ich denke, es gibt, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, es gibt eine ganz große Not. Es gibt eine ganz große Not, die wir heute erleben. Es gibt Gemeinden und Kirchen, da wird das Bekenntnis zu Jesus zerstört. In theologischen Büchern wird Jesus als der Gottessohn praktisch, als das, was er ist, verlästert. Man versucht praktisch aus dem Evangelium, was Gott uns gegeben hat, das Entscheidende rauszuziehen. Und dann bleibt nicht mehr viel. Jesus sei nicht wirklich auferstanden. Das sind die Theologen, die zweifeln an der Auferstehung. Und dann sagt man, man hat ihn irgendwo in Indien gesehen, was weiß ich. Gibt da viele Spekulationen. Sein Blut zur Vergebung sei nur eine Vorstellung der Christen damals gewesen. Die reden sich das gewissermaßen ein. Oder Sünde wird verharmlost, geduldet, verdreht, verkehrt, umgedreht und die Wahrheit in Lüge verdreht und die Bibel wird als Richtschnur abgelehnt. Und man möchte das Eigentliche, was jetzt praktisch uns Christen ausmacht, das zieht man da raus. Und das ist ja unser Fundament des Glaubens. Und das ist so wichtig, dass wir an diesem Fundament des Glaubens immer dranbleiben. Und die Gemeinde in Smyrna, sie blieb dran. Die Bibel macht uns auch deutlich, wahre Gemeinde ist angefochten. Und zwar ist die wahre Gemeinde eigentlich immer angefochten. Also die Anfechtung kommt immer in irgendeiner Form und Weise. Wo gläubige Leute sich auf die Bibel berufen, sind sie den Angriffen des Teufels ausgesetzt. Da musst du schon mal vorsichtig sein, was du heute sagst, sonst kriegst du gleich, in manchen Ländern kriegt man Probleme, wenn man sich zu manchen Dingen äußert, die wirklich nicht biblisch sind. Und du kannst heute alles glauben, aber komme ja nicht mit der Bibel als Gottes Wort. Die Bibel, da stehen gute Sachen drin und die Bergpredigt und die 10 Gebote, da ist sicherlich alles gut. Aber sag mir ja nicht, die Bibel ist wirklich Gottes Wort, dass das alles so stimmt. Oder mit Jesus als einzigen Weg zur Erlösung. Und da sind wir Christen immer wieder gefordert, finde ich. Und ich glaube, wenn wir uns fordern lassen, also ich habe den Eindruck, wenn wir uns fordern lassen, dann schneiden wir nicht unbedingt schlecht ab. Wenn nämlich jemand merkt, da ist einer, der hat ein Fundament, der hat was weiter zu sagen, das ist nicht so ein Wischiwaschi-Christ, ich glaube, dann ist man eher akzeptiert, als wenn die anderen nicht mal so wissen, wo sie eigentlich bei uns dran sind. Deshalb werden wir dazu ermutigt, die Grundlage, unsere Grundlage wirklich nicht zu verlassen und vielleicht sogar dafür zu streiten, im positiven Sinne. Hier steht dann, sei treu bis zum Tod. Es geht hier nicht nur um die Treue in den Aufgaben von Familie, von Beruf, Gemeinde und Öffentlichkeit, im Umgang mit meiner Zeit und mit meinem Geld und alles, was ich so habe, ne, da soll man ja auch treu sein. Das ist ja Gott auch wichtig. In der Bibel lobt Gott den treuen Haushalter. Also das ist auch wichtig, gehört auch mit dazu. Aber in erster Linie geht es hier um die Treue zu Jesus. Die Treue zu Jesus, den Glauben an Jesus, an ihn und das Bekenntnis zu ihm, dass man sich bekennt. Jesus bringt manchmal die Botschaft oder diese Treue auf so einen Nenner. Wenn er zum Beispiel sagt, wer mich bekennet vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich nicht bekennt vor den Menschen, den will ich auch nicht bekennen vor meinem himmlischen Vater. Also diese Treue zu ihm, dass man wirklich zu ihm steht. Und das ist ja die Frage, wie sieht es mit dieser Treue zu Jesus aus? Die Treue zu seinem Wort, zur Wahrheit, die Treue zu ihm bekennen, die Treue zur Nächstenliebe, die Treue, wie Christen miteinander umgehen. Ich glaube, da sind wir herausgefordert, dass wir uns das nicht nehmen lassen, sondern dass wir wirklich daran festhalten. Ein letzter Punkt, die Gemeinde in Smyrna wird belohnt. Die Gemeinde in Smyrna wird belohnt. Sei getreu bis in den Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Eine andere Übersetzung sagt, die Krone des Lebens geben. Des Lebens. Die Krone ist das Leben. Die Krone ist das Leben und die Treuen empfangen das wahre Leben für alle Ewigkeit. Das Leben, ja, das Leben, was er selbst ist. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist das Leben. Und wer an Jesus als seinen Retter glaubt, hat dieses Leben, hat dieses Leben. Und deshalb kann sich die Krone des Lebens, das ewige Leben, kann sich niemand verdienen. Sondern es ist ein Geschenk, es ist Gnade und es wird denen gegeben, die durch Jesus zu Gott gehören, die Gerechtigkeit von Gott empfangen haben. Und wenn wir, ja, Belohnung hört sich ja immer gut an, wenn wir in der Ewigkeit ankommen, dann werden wir schauen, was wir geglaubt haben. Dann werden wir wahrscheinlich staunen, was er da alles für uns bereithält. Da werden wir vielleicht happy sein und sagen, das habe ich mir gar nicht so schön vorgestellt. Und dann wird uns vielleicht der Herr sagen, so, das konntest du dir auch gar nicht vorstellen, denn du hast ja bisher immer auf der Erde gelebt. Aber ich habe dir Anteil durch meinen Geist gegeben und du hast so manches erfahren. Aber was dieses Leben, diese Krone des Lebens ausmacht, das wirst du sehen, wenn du eines Tages bei mir bist. Und wenn wir dort sind, dann werden wir schauen, was wir geglaubt haben. Und das ist die Hoffnung, die Jesus in unser Leben gelegt hat. Das macht unser Leben als Christen aus. Und deshalb möchte ich uns ermutigen, wenn wir so über das Thema nachgedacht haben, was macht eigentlich so eine Gemeinde aus, was wirklich eine Gemeinde ausmacht. Und ich denke, das ist so die Treue zu Jesus, dass wir an Jesus festhalten. Das ist eine Gemeinde, die Gott gefällt. Nicht, dass wir perfekt sind und wir machen alle Fehler und wir sollen immer wieder mit unserer Schuld zu ihm kommen, aber dass wir einfach uns zu unserem Herrn wirklich bekennen. Und dann wird er uns auch auf seine Weise gebrauchen. Ja, ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.